Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich im Namen Jesu. Als ich als wir heute Morgen losgefahren sind, da dachte ich, als ich das letzte Mal hier war in Dürkheim, da hatte ich einige Stamps-Bibeln dabei, mitunter auch deshalb, weil ich mit an der Übersetzung dieser Bibel beteiligt war. Und zwar in meinem Ruhestand ist es mir noch keinen Augenblick langweilig geworden. Einige Jahre durfte ich mit 4 weiteren Übersetzerinnen und Übersetzern diese Stamps Study Bible übersetzen. Man hat mich schon gefragt, ja, was bedeutet das Stamps? Ist das einfach nur das englische Wort für Briefmarke? Nein, das ist ein Eigenname und man konnte sich relativ lange nicht entscheiden, wie wir die Bibel nennen wollen. In Amerika heißt sie beispielsweise Holy Spirit Filled Bible, Heilig Geist erfüllte Bibel, und oder Feuerbibel. Und nun hat man sich in Deutschland dafür entschieden, sie Stamps Bible zu nennen. Aber ich habe gesehen, ihr habt sie ja selber auf dem Büchertisch mit Leineneinband und Rotschnitt, und ich habe sogar heute eine mit Ledereinband und Goldschnitt dabei. Also wer Interesse hat, kann sich am Schluss bei mir melden, dann muss ich sie nicht wieder nach Hause tragen. Okay. Ihr Lieben, wir wollen uns heute mit einem Wort Gottes beschäftigen, das mich in der letzten Zeit persönlich auch ziemlich umtreibt. Und wir finden dieses Wort im Lukas-Evangelium in Kapitel 57. Ich weiß, ihr habt hier die neue Genfer Übersetzung vorliegen und ihr werdet sie das möglicherweise auch vorne auf der Leinwand sehen. Lukas Kapitel 9, Verse 57 bis 62. Ja, auf Seite 753 eurer Bibel könnt ihr das mit nachlesen. Das heißt, dann werde ich wohl auch nach diesem Text lesen. 753. Hier ist es schon. Es ist hier überschrieben, Kosten der Nachfolge. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, der ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Soweit Gottes Wort. Wir möchten noch einmal kurz beten und den Herrn bitten, dass er sein Wort wirklich lebendig macht an unseren Herzen. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir es mit deinem Wort zu tun haben, und dein Wort ist mehr als Menschenwort. Ja, es sind menschliche Worte, sonst würden wir sie nicht verstehen. Aber es ist Gottes Wort, durchwirkt durch deinen Geist. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du es auch heute lebendig machst und dass es das ausrichten kann in unseren Herzen, wozu du es gesandt hast. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Ihr Lieben, vor einigen Jahren, da machte sich ein Mann namens Charles Crabtree, der Assistent des Superintendenten der Assemblies of God in Springfield, Missouri, der machte sich echte Gedanken über Jüngerschaft in der Assemblies of God, also in seiner Bewegung. Er überschrieb seine Recherche und seinen Vortrag mit dem Thema Jüngerschaft in der Assemblies of God, das ist unsere Schwesterbewegung in USA, die Krisis, der Ursprung und die Kur. Aus seinem Artikel, da habe ich mir einige, die ein oder andere Anleihe geholt und ich denke, dass das legitim ist, nicht zuletzt, weil auch vieles auf die Pfingstbewegung unserer Tage in Deutschland zutrifft. Persönlich musste ich mich von diesem Artikel auch hinterfragen lassen, denn es würde ja nicht angehen, wenn ich nur zu euch predigte, aber denselben Maßstab nicht an mein eigenes Leben anlegen wollte. Ich glaube, dass wir in den älteren Gemeinden unserer Pfingstbewegung in Deutschland hinsichtlich der Jüngerschaft möglicherweise eine ähnliche Krisis zu verzeichnen haben wie unsere amerikanischen Geschwister. Das Symbol für Krisis in der chinesischen Sprache stellt beides dar. Auf der einen Seite, wenn wir von einer Krisis in einer Krankheit sprechen, wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Auf der einen Seite Gefahr oder aber auch Gelegenheit. Beides ist möglich. Eine Wendung in die ein oder in die andere Richtung. Und wenn ich an die Anfangszeit unserer Volksmission, aus der ich stamme, denke, was damals so wichtig war, dann war es Evangelisation, Jüngerschaft und die Erbauung des inneren Menschen durch ein geheiligtes Leben. Nun, ich habe in unserer Zeit, obwohl wir aus einer Gemeinde kommen und wir dürfen dankbar sein, dass ich jetzt beispielsweise heute Morgen in Mannheim so zwischen 200 und 250 Menschen versammeln. Aber müssen wir doch ganz offen gestehen, werden wir in unserer Gesellschaft wahrgenommen? Sind wir relevant für unsere Gesellschaft? Oder sind wir auch schon so stromlinienförmig angepasst vor lauter Political Correctness, dass wir gar nicht mehr das sagen wollen und sagen dürfen, was wirklich wahr ist und was Menschen auch helfen kann? Und weil ich weiß, dass Entwicklungen eben nur mit einigen Jahren Zeitverzögerung über den großen Teich kommen, nämlich von USA her, und was dort zurzeit geschieht, es ist schon zum Teil sehr, sehr, ja, äußerst bedenklich. Vielleicht habt ihr das auch gelesen, nur als ein Beispiel. Da ist eine gläubige Bäckersfamilie mit einem schönen Familienbetrieb. Und da kommen zwei Männer Händchen haltend und bestellen eine Hochzeitstorte für ihre Hochzeit. Und die Leute sagen, nein, wir sind gläubig, wir wollen diese Hochzeitstorte nicht backen. Und sie werden zu mehreren hunderttausend Dollar Strafe verurteilt. Habt ihr es vielleicht gelesen? In IDEA, da stand es, der Bericht. Etwas anderes, Bekannte von uns, die haben von einem Kollegen erzählt, einem Fotografen, der wollte eben auch eine Gay-Hochzeit nicht fotografieren. 5.000 Dollar Strafe. Ja, wohin sind wir gekommen, wenn die sogenannten Toleranten von uns so viel einfordern, dass wir gegen unser eigenes Gewissen verstoßen müssten? Und ihr Lieben, irgendwann wird es beginnen, dass die Jüngerschaft eben ihren Preis hat. Ja, also nochmal zurück zu den Anfängen unserer Volksmission. Da haben wir viele, viele Dinge erlebt, aber es war eine Bewegung. Es war eine Bewegung, nicht so sehr eine damals eine Gemeindebewegung, sondern im wahrsten Sinne des englischen Wortes Movement, da war etwas, da war eine Dynamik drin, da war etwas unterwegs, da waren Leute unglaublich begeistert. Und die Erweckungsversammlungen, die damals in Stuttgart zu Zuffenhausen stattfanden und auf dem Cannstatter Wasen, die waren so überfüllt, da standen oft mehr Leute um das Missionszelt herum. Das Zelt hat vielleicht 1500 Leute gefasst, vielleicht auch 2000, aber weitere 2000 standen außerhalb und konnten nicht mehr unter das Zeltdach kommen. Und immer wieder geschahen Zeichen und Wunder, und zwar unglaubliche Wunder. Mein eigener Vater, der saß in dem Fall unter dem Zeltdach, und der Evangelist Hermann Seyß, der Gründer der Ekklesia-Gemeinden in Deutschland, der sagte: Ich kann euch nicht heilen, aber der, der euch heilen kann, der ist hier. Und mein Vater war aus der Russland zurückgekommen mit zwei schwersten Leistenbrüchen. Und er sagt, plötzlich spürt er, wie ein warmer Strom durch seinen Körper fließt, und er war völlig geheilt. Bis zu seinem Heimgang völlig geheilt. Er war Schmied von Beruf. Er musste sehr schwer arbeiten. Und er brauchte das Bruchband, das ihn vorher sozusagen in der Leiste zusammengehalten hat. Das brauchte er nicht mehr. Das lag wie so ein Relikt, lag es im Nachtschränkchen und dabei noch einige dieser Filme von X-Ray, wie heißt man das auf Deutsch? Röntgenfilme, die man dann angucken konnte. Er war geheilt. Ich denke an eine außergewöhnliche Heilung, die auch in Stuttgart-Zuffenhausen passierte. Da war ein Bruder namens Schuster aus Altdorf. Und der Mann, der hatte so schwere Kröpfe. Ja, das hat man ja früher öfter mal gesehen, Leute mit Struma. Und er war mit seiner NSU Quick, 98 Kubikzentimeter, mit so einem schwarzen Quickli war er da. Und er fuhr nach Hause, und wie er zu Hause ankam, da sagt er auf gut Schwäbisch, und das kann ich ja auch noch, ich komme nämlich von dort unten, sagt es zu seiner Frau: Du Weib, guck mal, da muss scheins Krageknöpfle weg sein, es hat so zoge. Habt ihr das verstanden? Okay, ja, in der Pfalz versteht man das auch. Dann sagt die Frau: Neumer, deine Kröpfe sind fort. Deshalb hat er so viel Platz gehabt, dass er den Eindruck hatte, das Kragenknöpfchen sei weg. Also Sachen sind passiert auf noch und nöcher. Bruder Fix hatte eine Krückensammlung, weil Leute ihre Krücken vergessen haben. Und aus dieser Zeit, obwohl ich damals nur ein Kind war, ich war damals vielleicht 8 oder 10 Jahre alt, aus der Zeit stamme ich noch. Also schon ein bisschen Moos auf dem Rücken. Als wir vor 14 Tagen in Kirchheim unter der Teck waren, um das Evangelium zu verkündigen, da hat meine Frau so ein Erlebnis gehabt. Sie sagte: Meine Güte, ich war vor 50 Jahren schon mal in dieser Gemeinde und habe dann dort einen Gottesdienst miterlebt. Wie alt sind wir denn geworden? Okay, aber nur soweit jetzt ein bisschen dieser Vorrede in Bezug auf Jüngerschaft. Wir wollen jetzt zum eigentlichen Text kommen. Ihr Lieben, hier möchte ich gleich zu Beginn etwas Wichtiges sagen. Es geht also um wahre Jüngerschaft. Es geht um Nachfolge. Und hier in diesem Text, da werden drei Personen in ihrem persönlichen Entschluss getestet, ob sie den Anforderungen wahrer und echter Jüngerschaft gewachsen sind. Und diese drei Personen wollen wir heute miteinander anschauen. Und währenddem wir sie anschauen, da könnten wir uns persönlich so eine Art Spiegel vorhalten und uns fragen, welcher dieser drei Personen wir uns wohl am ehesten gleichen. Übrigens zum Thema Jüngerschaft, da gibt es ein unübertroffenes Buch, das schon über 70 Jahre alt ist, von Dietrich Bonhoeffer mit dem Titel Nachfolge. Ich empfehle jedem, sich dieses Buch irgendwann zu besorgen. Es ist, davor muss ich warnen, kein Buch, das sich leicht lesen lässt. So eine Art Einschlaflektüre. Ich denke, es gibt kein Buch außerhalb der Bibel, in dem ich öfter gelesen habe, mit dem ich aber letztlich nie fertig geworden bin. Es ist ein radikales Buch, weil es im wahrsten Sinne des Wortes an die Wurzeln unserer Existenz geht. Ihr Lieben, glaubt mir, nicht ich bin es, der heute Morgen die Messlatte so hoch anlegt. Es ist unser Herr und es ist sein Wort. Aber ich bin auch gleichzeitig der Überzeugung, dass der Herr niemanden überfordert. Was Gott sucht, ist nicht in erster Linie unsere Leistung, sondern unsere Liebe, unsere Treue und unsere Hingabe. Und zwar einfach deshalb, weil ein Liebender sehr viel mehr fertigbringt als jeder andere, der auch irgendeine andere Motivation hat. Vor vielen Jahren habe ich mal ein Buch gelesen von Bauer, das hieß »Soweit die Füße tragen«. Und manche Leute haben gesagt, das hätte die Post ihren Briefträgern als Weihnachtsgratifikation geschenkt. Soweit die Füße tragen, weil die ja viel zu laufen haben. Und dann in diesem Buch, da steht auf jeden Fall, es geht um drei Lanzer, die in sibirischer Gefangenschaft sind und die miteinander ausbrechen wollen. Sie haben diesen Plan gehackt. Ein Arzt, ein Kartologe, und ich weiß nicht, was der andere von Beruf war. Auf jeden Fall drei Freunde. Eines Tages, da sagt der Arzt zu ihnen, hört, ich muss meinen Plan leider verwerfen. Ich habe mir die Diagnose stellen müssen, ich habe leider Mastdarmkrebs. Ich würde die Flucht überhaupt nicht überstehen. Und dann hat er die anderen gefragt, was ist denn eure Motivation, dass ihr unbedingt raus wollt aus diesem Gulag, aus diesem Lager? Was ist eure Motivation, warum wollt ihr heim? Habt ihr eine Braut zu Hause, die auf euch wartet? Oder habt ihr noch irgend mit jemandem etwas abzurechnen? Und dann hat er einen eigenartigen Satz gesagt. Ein Liebender wird durchkommen, ein Hassender ganz bestimmt. Er hat also den Hass höher gestellt als die Liebe. Ich möchte es umdrehen und sagen, ein Liebender wird durchkommen, wenn wir aus Liebe zu Jesus Dinge tun. Und jetzt, ihr Lieben, es gibt viele Menschen, die dem Ruf Jesu, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, die diesem Ruf Folge geleistet haben. Ihnen wurde die Schuld abgenommen, Sünde wurde vergeben, sie bekamen ein ausgetauschtes Leben. Nichtsdestoweniger muss man sich heute vielleicht fragen, wo sind sie alle, die einmal zu Jesus kamen und denen in einer entsprechenden Not auch konkret geholfen wurde? Wie sind die Leute mit der Forderung Jesu umgegangen, wenn er sagt, folge mir nach? Solche, die Jesu Ruf in eine verbindliche Nachfolge auf ernst genommen haben und mit ihm leben, sind weitaus weniger als solche, die irgendwann einmal geholfen bekamen. Und hier erhebt sich die Frage, wer ist eigentlich ein Jünger oder eine Jüngerin? Übrigens, das griechische Wort für Jünger heißt Mathetes, erinnert ein bisschen an Mathematik. Mathetes könnte übersetzt werden, ein lernender Schüler. Im Englischen, als ich mal Englisch gelernt habe, heißt Jünger Disciple. Und es kommt vom lateinischen Discipulus und bedeutet ein lernender Schüler oder ein disziplinierter Schüler. Lieben, es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Studenten von heute und dem Jünger von damals. Ein Student, der bemüht sich um Kenntnisse in einem Fach, ein Jünger, der öffnet sich den Einwirkungen einer Person. Ein Student hat es mit einer Lehranstalt, meinetwegen mit der Uni oder sonst einer Hochschule zu tun, der Jünger hingegen mit seinem Lehrmeister. Für den Jünger ist sein Meister unbedingte Autorität. Ja, es geht sogar so weit, dass eine gewisse Schicksalsgemeinschaft zwischen den beiden besteht. Der Student, der hat unter Umständen mehrere Autoritäten. auch solche, die sich widersprechen. Denn die Professoren sind auch nicht immer nur unisono einer Meinung. Natürlich, wenn es um statische Fächer wie Mathematik oder Geometrie geht, dann sollte man annehmen, dass das alles stimmt. Aber von einem Studenten erwarten wir, dass er Dinge einfach kritisch hinterfragt. Für den Jünger ist sein Meister unbedingte Autorität. Und jetzt zur Auslegung. Es war zu der Zeit, als Jesus von seinen Jüngern genommen werden sollte. Sie hatten viele Zeichen und Wunder gesehen. Die Königsherrschaft Jesu war immer wieder so bruchstückweise angebrochen. Ich denke an die Speisung der 5000, an die Verklärung Jesu auf dem Berg, an die Heilungswunder, an die Auferweckung des Lazarus, an die begeisternde Situation, die Jesus mit sich brachte. Und da kommt einer auf ihn zu. Und den ersten, der war nicht gerufen, nenne ich einmal den begeisterten Jünger. Zunächst einmal möchte ich gerne etwas Positives über Begeisterung sagen. Vielleicht verstehen wir Begeisterung am besten, wenn wir einmal an das Sprichwort denken: Wenn du den Hund zum Jagen tragen musst, dann wird er keinen Hasen fangen. Also, ich finde den Umstand, dass man sich noch für etwas oder für jemand begeistern kann, geradezu umwerfend. Es ist ja auch schön, wenn ein gewisser Schwung im Leben vorhanden ist, so wie es ein Onkel von mir auf einer Plakette hatte: Mit Schwung fang an, mit Schwung hör auf, das ist der schönste Lebenslauf. Und es ist doch schön, wenn es Menschen gibt, die frisch aus der Wäsche gucken und nicht so lethargisch wie eine wandelnde Schlaftablette oder so zäh wie ein Kaugummi sich hinschleppen. Lob und Dank muss ich sagen, Halleluja, lasst uns nicht singen, oh when the saints are dragging in, wenn sie sich hereinschleppen, sondern oh when the saints are marching in, wenn sie hereinmarschieren. Ihr Lieben, vielleicht könnt ihr uns etwas ganz Natürliches manches Mal helfen, wie etwas Sauerstoff oder eine gute Tasse Kaffee, die es nachher auch gibt. Das ist in unseren Breitengraden ja kein besonderer Luxus. Und es war kein geringerer als Charles Haddon Spurgeon, der Prinz der Prediger, der gesagt hat, zwei Dinge braucht der Mensch, den Heiligen Geist und Sauerstoff. Dieser erste Jünger, der war von Emotionen bewegt, also ein stark vom Gefühl her gesteuerter Typ. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir auch innerlich etwas spüren von einem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Aber, auch das muss ich sagen, Emotion soll und muss von Weisheit begleitet sein. Wir wollen Gott nicht vorauseilen. Wenn wir mit ihm mithalten, dann haben wir ein hohes geistliches Tempo. Manches Mal reagieren oder handeln wir zu schnell aus der Situation heraus. In unserer Bibellese sind wir gerade beim Exodus mal wieder vorne angefangen und gerade haben wir gelesen, wie Mose einen Ägypter erschlug, der wollte auch vorauseilen und hat sich natürlich um viele Jahre gebracht, in denen er dann zwischenzeitlich, bis alle die, die ihm nach dem Leben trachteten, tot waren, bei seinem Schwiegervater Jethro hat er Schafe gehütet. 40 Jahre Schafe hüten, Schafologie, jeden Tag Schafe um sich, meine Güte, das ist schon nicht ganz einfach. Ich kann mir aber die Szene hier lebhaft vorstellen. Dieser Mann, der sieht Jesus und er sieht die Leute, die ihm nachfolgen. Einfache Galiläer, und da kommt ihm doch der Gedanke, dass er selber doch ganz passabel sei und eigentlich gut in diese Gruppe hineinpassen würde, aber nicht, weil er ihr gerade noch gefehlt hat, sondern weil er sie ergänzen könnte. Und im Matthäusevangelium scheint die Antwort zu liegen. Denn dieser Mann, der sich hier zum Dienst anbot, war ein Schriftgelehrter. Also einer, der des Schreibens kundig und des Lesens natürlich kundig war. Und ihr Lieben, wenn man in die damalige Zeit oder auch heutzutage noch, ich habe mal einen Leiter einer südeuropäischen großen Pfingstbewegung zum Flughafen gebracht. Und da hat er mir etwas so Lustiges erzählt. Er sagt, weißt du, wir haben uns manches Mal mit Dingen herumzuschlagen, die gibt es bei euch gar nicht. Das sei irgendwo in der Gemeinde eine Wahl gewesen, da wurde ein Kassier wurde gewählt und ein Pastor oder ein Schriftführer und ein Pastor. Und der zum Schriftführer gewählt wurde, er wollte das partout nicht annehmen, er wollte partout die Pastorenstelle. Das Geheimnis, er konnte nicht lesen und schreiben. Ja, sowas gibt's noch heutzutage. Ich habe mir von einem unserer frühen Ältesten, einem Lehrer, Sonderschullehrer, einige Geschichten erzählen lassen. Da könnte ich euch jetzt mit unterhalten, aber muss ja nicht sein. Auf jeden Fall, er war irgendwo in der Familie, hat Nachhilfe gegeben. Und dann fragt er seinen Schüler, aber hör mal, wie heißt das, was ist das für ein Buchstabe? Dann sagt der Vater, das ist ein Tr, T-R, Tr. Gibt's doch überhaupt nicht. Der hat, dann sagt Bruder Köhn, aber guck mal, was hier auf der Flasche steht. Das war ein H, da stand Haarmilch drauf. Und der Vater hat gemeint, das heißt Trinkmilch. Also so, deshalb TR. Also Sachen gibt es und wir glauben es kaum, wie viele Analphabeten es in unserem deutschen Land gibt. Das sind Millionen im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, also jedenfalls dachte der Mann, mich könnte man hier noch brauchen, ich bin des Lesens und des Schreibens kundig. Und er, vollmundig sagt er, Meister, ich will dir folgen, wo du hingehst. Es ist ein großes Wort. Der Trautext unserer Tochter und unseres Schwiegersohns ist aus dem Buch Ruth entnommen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod kann uns scheiden. Und heute sind sie 9000 Kilometer entfernt in Dallas, Texas, so dass wir immer relativ große Reisen unternehmen müssen, um die Enkel und die Kinder zu sehen. Aber Jesus, er spricht hier vom Preis wahrer Jüngerschaft. Er sagt zu dem Mann, der so vollmundig sich anbietet zum Dienst, hör mal, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nichts, da er sein Haupt hinlege oder wie eure Übersetzung sagt, da er sich ausruhen kann. Ihr Lieben, es müssen schon besondere Führernaturen sein, die einem auf einen solchen Antrag hin das zumuten. Als ich zum geistlichen Dienst gerufen wurde durch Pastor Ling, ich muss schon sagen, das waren alles bescheidene Anfänge damals. Was hätten wir uns über einen solchen Raum gefreut? In Mannheim, nach Mannheim gekommen, niemand gekannt, in der Jugendherberge übernachtet. Aber Bruder Ling sagte mir, als er mich als Zeltdiakon bei sich angeworben hat, versprechen kann ich dir nichts. Aber solange ich etwas zu essen habe, hast du auch was zu essen. Na, ich meine, das war schon ein Wort. Dann wäre man ja entweder gemeinsam untergegangen, aber wir erst merkt, wir sind am Leben geblieben. Es sind oft starke und besondere Führernaturen, die auch so etwas zumuten können. Die nicht nur vor der Wahl große Geschenke versprechen, sondern die sagen, was Sache ist. Ich habe ja mal in London studiert, auf der Bibelschule, dort bei der Assemblies of God in Kenley, Surrey. Und da muss ich euch sagen, wer sich mal mit dem Leben von Winston Churchill beschäftigt hat, der hat in einer Rundfunkansprache mitten des Zweiten Weltkriegs zu seinen Leuten gesagt, ich habe euch nichts anzubieten. Ich habe euch nichts anzubieten. Und jetzt als was? Als Blut, Schweiß und Tränen. Und dann hat er gesagt, we will fight them in the cities, we will fight them on the beaches, we will never surrender. Wir werden sie in den Städten bekämpfen und an den Stränden, wir werden niemals aufgeben. Und in seinen berühmten War Speeches, also in seinen Kriegsreden, hat er ihnen zugerufen, den Engländern, lasst uns uns so zusammennehmen, dass wenn das britische Königreich und das Commonwealth 1000 Jahre bleibt, Männer und Frauen dann immer noch sagen werden, dies war ihre feinste Stunde. Jetzt kommen wir zum zweiten Jünger. Vom ersten hören wir nichts mehr. Der zögernde Jünger. Dieser Jünger, der war gerufen. Aber er sagt, Meister, erlaube mir, dass ich zuvor meinen Vater begrabe. Dieser Jünger hatte zwar keine Leiche im Keller und er hatte aller Wahrscheinlichkeit nach auch keine Leiche im Haus. Deshalb hatte er eine Ausrede, Herr, lass mich zuerst meinen Vater begraben. Wir sind nicht selten versucht, uns in eine passive Jüngerschaft zu begeben und Gründe dafür gibt es wie Sand am Meer. Wenn man eine Ausrede möchte, die hat man schneller als eine Maus im Loch. Und ich will euch mal nur ein Beispiel sagen. Da war ein Mann, der hatte einen Nachbarn und der wusste, der Nachbar, der hat ein Seil und das könnte ich jetzt gut gebrauchen, um über eine Seilrolle irgendwas hochzuziehen. Geht zum Nachbarn und sagt, entschuldige, könntest du mir dein Seil borgen? Sagt der Nachbar, du, es tut mir leid, aber ich muss meinen Sandhaufen vor dem Haus damit zusammenbinden. Sagt er, du, aber mit dem Seil kannst du doch keinen Sandhaufen zusammenbinden. Sagt er, weißt du, wenn man ein Seil nicht hergeben möchte, kann man buchstäblich alles damit machen. Kann man buchstäblich alles damit machen. Also wir sind nicht selten versucht, uns in eine passive Jüngerschaft zu begeben. Wir werden versucht, Aufgaben für eine spätere Zeit hinauszuschieben, weil uns das Sichtbare eben immer wieder als wichtiger erscheint. Und wir werden versucht, dass unsere Verpflichtungen für die Familie uns von den Verpflichtungen für den Herrn entbinden. Und hier denke ich auch an unsere persönliche Situation. Ihr Lieben, wenn wir zuerst immer alles geordnet und auf der Reihe haben möchten, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir geistlich nicht richtig weiterkommen. Unser Gründer der Volksmission, Bruder Karl Fix, der hat uns jungen Brüdern immer mal wieder gesagt, und ich kannte ihn recht gut, wir müssen immer etwas mehr tun als die anderen. Und wenn ich vorhin sagte, dass der Vater ja zuvor gestorben sein muss, ich glaube persönlich nicht, dass Jesus etwas dagegen gehabt hätte, dass der junge Mann zuvor seinen Vater hätte beerdigen können. Allerdings, um eine Beerdigung zu vollziehen, muss der Vater vorher gestorben sein. Ich vermute mal, wie viele andere Bibelausleger auch, dass der Vater schon recht betagt war, aber noch lebte. Und möglicherweise hat man sich im Familienkreis schon Gedanken gemacht und gefragt, wie das alles einmal werden wird, wenn der Vater stirbt. Und deshalb schaute er mit Sorge auf den Dienst für Jesus. Wenn der Vater schon gestorben gewesen wäre, hätte sich der junge Mann nicht untätig auf der Straße einem Wanderprediger zugewendet. Er hätte alle Hände voll zu tun gehabt, weil im Orient alles schnell gehen muss, bei der großen Hitze. Und jetzt eine Frage, haben wir Leichen im Keller oder im Haus? Sind wir Sammler oder Jäger? In den letzten Tagen, als es zum Teil so fast unerträglich heiß war, da habe ich mich etwas mehr im Keller bei meinen Leichen aufgehalten. Ich habe nämlich unerhört viel Papier und Zeug und Sachen gesammelt im Keller, besonders schriftliches Zeug, das ich dann noch einmal anschaute, aber dann Augen zu und durch rausgeschmissen habe. Das musste einfach mal sein. Wirklich entsorgen ist das richtige Wort. einfach deshalb, weil man sonst viel zu viel Zeit zubringt, eine Sache von der einen Ecke in die andere zu setzen, um sich dann schließlich doch davon zu trennen. Ihr merkt, es müssen gar keine gravierenden Dinge sein, es können einfach nur Zeitfresser sein. Und Facebook ist auch so ein Zeitfresser, muss ich schon ehrlich sagen. Da sagt mir jemand, ob ich schon die Fotos meiner Enkel bei Facebook gesehen habe. Und wer will nicht auch die Fotos seiner Enkel sehen? Wähle ich mich bei Facebook ein, melde mich an, bekomme am ersten Tag gleich 28 Freundschaftsanfragen. Und in der Zwischenzeit sind es so viele geworden und ja, das bringt ja, es sind ja keine echten tiefen Freundschaften. So viele kann man gar nicht haben. Aber dann kannst du als Pastor auch niemand Nein sagen, um nicht der böse Junge zu sein und so weiter. Okay, also wenn wir Leichen im Keller haben, Sammler oder Jäger sind wir, sollten die Sachen rausschmeißen. Und jetzt kommen wir zum dritten Jünger, der offenbar gerufen war, aber nicht ganz so deutlich, aber der immerhin um eine Erlaubnis bittet und sagt, ich will mich doch noch von den Meinen verabschieden, noch eine Abschiedsfeier machen. Deshalb sagt er, aber lass mich noch einen Abschied machen mit den Meinen. Das erinnert mich gleich an einige Begebenheiten im Alten Testament. Als der Elia berufen wurde zum Dienst, der Elisa, da kam der Elia mit dem Prophetenmantel, warf den über den Elisa, so als wollte er sagen, jetzt bist du beschlagnahmt für Gott. Der Elisa, er hat da noch mit einigen Jochochsen, hat er gepflügt, war offenbar ein reicher Bauernjunge, aber jetzt plötzlich beschlagnahmt für Gott, für das Reich Gottes. Wenn wir in den USA sind und unsere Enkel am Abend dann ins Bett müssen, dann sagt Simone so, jetzt geh noch zum Opa und zur Oma, a hug in the kiss, eine Umarmung und ein Pussy und ein Kuss. Und sagt der Kleine, only a hug, nur eine Umarmung. Kuss wollte er vom Opa nicht haben. Also der nicht resolute Jünger, der war offenbar gerufen, aber er sagt, lasst mich noch einen Abschied machen mit Vater und Mutter, Vater und Mutter küssen. Ihr Lieben, Elia, der die menschliche Natur aus eigenem Erleben recht gut kannte, der sagte zu dem jungen Elisa, geh hin, aber komm wieder. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht von deiner Berufung abbringen. Auch nicht durch gutmeinende Ratschläge von Eltern, Onkels und Tanten. Lieben, so ähnlich war es bei diesem dritten Jünger. Er betrachtete seinen Dienst für Jesus mit Sorge. Werde ich die Meinen nochmals sehen? Ich glaube, dass Jesus im Geist mit ihm nach Hause ging und ihn begleitete und die ganze familiäre Szene im Geist voraussah. Und stellt Folgendes fest, das sagt der Jünger im Brustton der Überzeugung, ich werde jetzt mit Jesus gehen. Darauf der Vater ganz pragmatisch, ja sag mal, haben wir jetzt so viel Geld in dich investiert, haben dich studieren lassen, dich zur Uni geschickt und jetzt und übrigens haben dich studieren lassen, jetzt wo du so weit wärst und auch mal was nach Hause bringen könntest, übrigens, wie viel verdienst du? Was hat dir Jesus angeboten? Schon ein bisschen kleinlauter muss das sein, ja. Also zu dem ersten Jünger hat er gesagt, die Vögel unter dem Himmel haben Nester und die Füchse haben Gruben, aber des Menschen Sohn hat nichts zum Ausruhen, nichts, da er sein Haupt hinlege. Ich habe manches Mal gemerkt, wenn Leute im Überschwang ihres Gläubiggewordenseins zu Hause Dinge gesagt haben, die im Grunde genommen unnötig waren. Ich werde jetzt meinen Zehnten geben. Was? 10% deines Einkommens von Brutto, vom Netto? Und dann werden die Leute immer kleiner. Und wenn dann die Mutter anfängt zu weinen, und wer könnte auch schon den Tränen einer Frau widerstehen? Und Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Ihr Lieben, wenn man zu einem geistlichen Dienst berufen wird, da kommen auch immer wieder Anfechtungen. Und zwar manches Mal ganz schön gewaltig. Die hatte ich auch. Und ein Freund von mir hatte sie auch. Und er sagte mir eines Tages, ich schlage mich jetzt nicht mehr sehr lange da mit diesen Anfechtungen herum. Ich gehe jetzt ins Gebet und ich stehe nicht vorher von meinen Knien auf, bevor ich nicht eine feste Gewissheit habe, Gott hat mich berufen. Und da hatten wir dort einen Gebetsraum, der war tief unter einem Gewächshaus. In diesen Raum ging er. Ich weiß nicht mehr, wie viele Tage und Nächte, aber es waren war immerhin nicht mein 2 Tage, 2 Nächte. War nicht gesehen. Und kam, seine Knie waren buchstäblich blutunterlaufen vom Knien. Und dann sagt er, Günther, es ist kein Engel gekommen, der mir eine Antwort gegeben hätte. Ich habe auch nicht die Stimme Gottes gehört, aber ich habe im Wort gelesen, ich habe angefangen im Matthäusevangelium. Und als ich im Lukasevangelium war, eben bei unserem heutigen Text, und diesen Text gelesen habe, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Da wusste ich, Gott hat mich gerufen. Und eben deshalb ist es wichtig, wenn wir eine Sache angefangen haben, dass wir sie durchziehen. Da gibt es so eine wunderbare kleine Illustration von einem pflügenden Knecht. Der hat sich immer gewundert, wie sagenhaft der alte Bauer, wenn er mit dem Pferd geackert hat, wie gerade Furchen der ziehen konnte und die Erde aufbrach, die Scholle, eine Furche nach der anderen, ganz gerade. Und der Bauer sagt zu ihm, das ist im Grunde genommen einfach. Du musst ein Objekt in der Ferne ausmachen und es fixieren. Dann nicht neben und hinter dich schauen, sondern zielgerade auf das Objekt zu. Als der Bauer am Abend kam und das Gepflügte sah, das war so ein Durcheinander, als hätten dort Wildschweine gewühlt. Aber nicht, als hätte jemand gepflügt. Da sagt er, sag mal, was hast du gemacht? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst ein Objekt in der Ferne aussuchen? Sagt er, habe ich gemacht. Ja, und was war das Objekt? Ja, die Kuh, die dort graste. Ja. Ihr Lieben, Viktor Frankl, der Begründer der sogenannten Logotherapie, der hat einen Satz geprägt, wo ein Ziel ist, ist ein Wille. Nicht, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das ist dieser brachiale deutsche Weg, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Nein, wo ein Ziel ist, ist ein Wille. Deshalb dürfen wir uns das Ziel nicht verrücken lassen. Und unser Ziel ist Jesus. Kürzlich, da haben wir einen Besuch gemacht, Krankenbesuch in einem Pflegeheim. Und der Bruder, jetzt an einem Bein amputiert, er ist uns immer noch so in der Kraft seines Lebens, so im Sinn und im Auge, wie er immer gesagt hat, Jesus, du bist im Ziel und wir wollen uns das Ziel nicht verrücken lassen. Du bringst uns ins Ziel. Preis dem Herrn. Jesus bringt uns ins Ziel. Aber dranbleiben, das müssen wir. Lasst uns noch miteinander kurz stille werden und beten. Und dann darf ich die Versammlung an dich übergeben, Christian. Lieber Heiland, wir möchten dir herzlich danken für dein Wort. Wir freuen uns über dein Wort wie einer, der auf eine große Beute stößt. Und Herr, ich möchte dir danken, dass du auch durch dieses Wort weiter reden willst zu einem jeden Einzelnen von uns. Ja, du hast uns auf einen neuen und lebendigen Weg gestellt. Wir sind Menschen, die des Weges sind und du willst uns ins Ziel bringen. Danke, Herr, Wir wollen uns an dir weiterhin festhalten, dich nicht loslassen und sagen, Herr, so musst du uns haben, wie wir sind. Und du nimmst uns an. Amen. Amen.